Ich fuhr kürzlich mit einem Freund und Bruder im Zug nach Frankfurt. Und beim Einsteigen hier in Stuttgart stellte er seine Mappe neben sich, machte sie kurz auf, zog eine Antenne so 20 Zentimeter hoch heraus und machte seine Mappe wieder zu. Ich schaute immer wieder die Mappe an, dachte, also Radio mit Antenne kenne ich, ein Fernseher mit Antenne kenne ich auch, aber seit wann gibt es Aktentaschen mit Antenne? Und als er meine fragenden Blicke sah, sagte er, weißt du, es ist keine Bombe, brauchst keine Angst zu haben, ich lasse nicht den Zug hoch. Weißt du, das ist ein Mobiltelefon. Ich benutze es wenig, es ist zu teuer. Aber, weißt du, wenn es wirklich brennt, wenn es wirklich pressiert, dann habe ich sofort und überall Kontakt. Telekom macht's möglich. Ich dachte, oh Mann, früher hat's geheißen, hast du Minimax im Haus, bricht bei dir kein Feuer aus. Und heute heißt, hast du Telekom dabei, bist du aller Sorgen frei. Und so dachte ich, so haben es viele, oder vielleicht sogar ich, mit dem Gebet. Natürlich haben wir es. Wir haben es auch dabei. Aber irgendwie benutzen es, kommt etwas teuer, kostet auch viel Zeit. Aber wenn es brennt, wenn im Leben irgendetwas ist, wo man schnell Hilfe haben sollte, dann haben wir doch ganz schnell Kontakt mit unserem Gott. Sehen Sie, das ist eine elende Verkümmerung des Gebets. Dieser Gott nur noch als Notruf Nummer 110. Bei Abraham hören wir etwas von der Größe und von der Weite und von der Tiefe und von der Höhe des Gebetes. Ich weiß nicht, angesichts eines so bekannten Kapitels, aber eines atemberaubenden Kapitels, ob ich Ihnen etwas von der Größe und Weite dieses Textes überhaupt vermitteln kann. In drei Schritten. Abraham geht mit, Abraham blieb stehen und Abraham kehrte um. Ganz einfach. Also, das Erste, Abraham ging mit. Was heißt das? Drei Männer waren ja eingekehrt. So haben wir am letzten Bibelstunde gehört. Und zwar auch noch drei mittags in der größten Hitze, als er gerade Siesta gehalten hatte. Und dann hatte er sie bewirtet und die drei Männer, die drei Gottesmänner, die haben ihm einen Sohn angekündigt. Ihm, dem 100-jährigen Greis, und ihr, der Oma, in hohem Alter. Sarah lachte über solch eine Ankündigung eines Sohnes. Das ist ja zum Lachen, so haben wir es gehört. Und dann haben wir gesagt, wenn etwas lächerlich ist in dieser Geschichte und wenn etwas lächerlich ist in dieser Welt, dann diesem Gott das Unmögliche nicht zuzutrauen. Das ist lächerlich, dem Gott das Unmögliche nicht zuzutrauen. Wo wir sagen, das ist doch ein Witz, da sagt die Bibel, eben das ist Glauben, eben das ist es. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Ein gewaltiges Trostwort der Bibel. Und nachdem dies geschehen war, heißt es, so brachen die Männer auf, nahmen Hut und Stock und wandten sich Richtung Sodom. Wörtlich, sie spähten Richtung Todesmeer. Und Abraham gab zum Abschied keinem die Hand. So wie wir es tun. Amerikaner würden das natürlich nicht tun. Aus hygienischen Gründen gibt man keine Hand. Man winkt mit der Hand so wie ein Scheibenwischer und sagt dieses komische Wörtchen Hi. Ich weiß ja nicht, was das überhaupt zu tun hat. Aber so kann man es natürlich auch machen. Auch das hat er nicht gemacht. Er macht es auch nicht französisch, sie sind nicht einfach abgehauen. Nein, er verwandte auch nicht so ein paar übliche Sprechblasen, wie wir sie drauf haben. Es war wunderschön, dass sie da waren, obwohl man etwas ganz anderes denkt. Und wann kommen sie wieder? Es war wunderschön und gute Reise, alles Gute, Tschüssle und so, wie das bei uns heißt. Abraham knüpfte nicht wieder einfach die Zeltplane zu und dachte, Gott sei Dank ist jetzt wieder Ruhe eingekehrt und ich kann mein Mittagspäuschen fortsetzen. Abraham heißt hier, ging mit. Er hat ihnen Geleit gegeben. Eine Partizipform steht hier, war mit ihnen gehend. In diesem Begriff liegt dieses Schreitende und Gehende. Es geht ja jetzt über wüste Wege, es geht sogar durch die Wüste. Es geht bis zu dem Punkt, von dem aus man hinunterschauen kann, nach Sodom. Und dort auf diesem Weg, Mamre Sodom, ist dieser Vierergruppe, drei Männer und dem Abraham, bekommt dieser Abraham Einblick in die Pläne Gottes. Liebe Freunde, wäre er nicht mitgegangen, wäre dieser Mann im Zelt geblieben, hätte er nur den Blick bis zur Zeltwand gehabt. Wäre er nur bis vor sein Zelt getreten, dann hätte er nur den Blick bis zum Hain Mamre, wo er lagerte, gehabt. Wäre er mit wenigstens bis oben auf den Hain Mamre gegangen, dann hätte er diesen Horizont dieser Gegend gehabt. Aber weil er mitging, weitete sich dieser Horizont und er bekam Einblick in die Pläne Gottes. Schon damals diese Erfahrung, die er ganz am Anfang seiner Wüstenwanderung gemacht hat, nämlich erst als er sein Vaterland verlassen hatte, erst als der sein Vaterland verlassende, wurde ihm alles Übrige gezeigt. Mitgehen und dranbleiben ist die wichtigste Voraussetzung zum Gebet. Wer nur zu Hause sitzt, sieht eben nur seine vier Wände. Und um dieses wird auch nur sein Gebet kreisen. Wer nur durchs Fenster schaut, sieht nichts anderes, als was vor seinem Fenster sich aufbaut. Und wer nur auf den nächsten Hügel geht, sieht eben sein Städtchen und mehr nicht. Wer mitgeht in der Gruppe, wer mitgeht in der Gemeinschaft anderer, wer mitgeht mit dem wandernden Gottesvolk und nicht abhängt, der bekommt den weiten Horizont des Reiches Gottes. Schon das bewahrt davor, dass das Gebet zum Mobiltelefon wird. Mitziehen, mitziehen lassen, hinein in die Perspektiven dessen, der Himmel und Erde gemacht hat. Deshalb, genau deshalb ist es so wichtig, dass wir mitgehen in Gruppen, in Kreisen, dass wir mitgehen in Gottesdiensten, dass sich unser Horizont, dass sich unsere Achse, um die wir uns immer nur drehen, dass sich die verändert, dass der Horizont weit wird für die Dinge und für den Atem des Reiches Gottes. Und auf dem Weg Mamre Sodom gehen nun Abraham nicht allerhand Gedanken durch den Kopf. Nämlich, Gott macht sich seine Gedanken. Ganz menschlich wird hier von Gott geredet, was Gott durch den Kopf geht. Und dann erfährt Abraham ein Doppeltes. Nämlich, er erfährt einmal, wie er vor Gott dran ist und er erfährt gleichzeitig, wie Sodom vor Gott dran ist. Also bei diesem Mitgehen, bei diesem Mitziehen erfährt er, wie er vor Gott dran ist, wie ich vor Gott dran bin. Denn Gott sagt, ich habe mich ihm vertraut. Ich habe mich ihm vertraut gemacht. Ich habe ihm vertraut, könnt ihr auch sagen, ich habe ihn geliebt. Gott hat den Abraham nicht zu einem reichen, mächtigen Emir gemacht, sondern zu seinem nächsten Vertrauten. Abraham ist Gottes Freund. Noch genauer, und so steht es Jesaja 41, Vers 8, Abraham ist Gottes Geliebter. und vor einem Freund und Geliebten hat man keine Geheimnisse. So ist seine Verbindung doch nicht nur eine Sprechverbindung, sondern eine Liebesbeziehung. Liebe Freunde, wenn wir beten, dann haben wir nicht nur eine Sprechverbindung zur Ewigkeit, das ist schon groß, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Dann haben wir eine Liebesbeziehung zum lebendigen Gott. Gott, dann nicht nur eine Nummer mehr, die wir anwählen könnten und sollten, sondern ein geliebtes Gegenüber. Durch Jesus Christus sind wir auch Geliebte geworden, so wie Abraham einer war. Man ruft doch nicht nur an, wenn es brennt, sondern wenn es vor Liebe brennt. Gebet ist in erster Linie der heiße Draht einer heißen Beziehung. Das ist Gebet. Der heiße Draht einer heißen Beziehung. Haben Sie Kinder, heranwachsende Kinder mit Beziehungen, mit Liebesbeziehungen? Wenn Sie das haben, dann kondoliere ich Ihnen, denn Ihr Telefon ist meistens besetzt. Sehen Sie, wenn ich sage, meinem Geliebten habe ich erst vor 5 Tagen gesprochen, heute wüsste ich überhaupt nicht, was ich mit ihm reden sollte, dann ist es am besten, man löst diese Beziehung ganz schnell, weil sie schon eiskalt geworden ist. Einfach miteinander reden, stundenlang, das ist's. Von Mose stand in der Tageslese der letzten Tage, dass er 40 Tage und 40 Nächte und dann noch einmal die gleiche Zeit mit seinem Gott gesprochen habe. Geliebter, so ist er vor Gott dran. Als Geliebte, so sind sie vor Gott dran. Mit ihm so reden. Alles, alles durchreden. Nicht nur, wenn es brennt. Das ist eben jenes Gebet, das von dem hier die Rede ist. Er erfährt, wie er vor Gott dran ist und er erfährt, wie Sodom vor Gott dran ist. Das Geschrei über Sodom ist groß. Sodom heißt auf Deutsch die Befestigte. Wahrscheinlich mit mehreren Städten dort am Toten Meer einen Städtebund und in diesem Städtebund hatte Sodom die führende Rolle. Sodom war ja einmal schön hineingebettet in die Jordanauen. Sodom war ja auch reich mit großen Häusern und Plätzen. Und so wird uns gesagt, Sodom sei auch eine sehr fröhliche Stadt gewesen. Kein Wunder ließ sich dort Neffe Lot nieder, als Abraham ihm die Freiheit ließ, entweder dort unten in der Jordanaue zu campen oder oben im Gebirge. Eine wunderschöne Stadt, schön, reich und fröhlich, aber laut. Bitte kein Autoverkehr, bitte keine Schienenfahrzeuge, bitte kein ewiges Tü-Tatü wie bei uns. Geschrei ist Fachausdruck für den Hilfeschrei der in ihrem Recht gewaltsam Benachteiligten. Gott hört das Rufen der Benachteiligten, der Vergewaltigten. Sagen Sie bitte nicht, in unserer Stadt sei dieses Geschrei ja nicht sehr laut, denn hier sei ja mehr oder weniger alles in Ordnung. Dieses Geschrei wäre vielleicht in Rio zu hören, dort in La Paz, in Peru, jetzt vielleicht wieder in manchen südafrikanischen Städten oder in anderen Teilen unserer Erdkugel. Liebe Freunde, wohl ist dieses Geschrei bei uns vielleicht so, mit unseren Ohren, so nicht zu hören. Aber der Fachausdruck umgreift auch das andere, nämlich der Aufschrei der Kinder, die täglich abgetrieben werden. Das ist auch das Geschrei, das bis in den Himmel reicht. Der Hilferuf der Benachteiligten, die keinen Rechtsbeistand haben, weil sie noch zu klein sind. Dieser Hilfeschrei gellt Gott im Ohr. Und dort füllen diese Schreie das Maß göttlicher Langmut und Geduld. Und dieses Maß ist kein leeres Fass ohne Boden, in das man einfach alles kippen könnte, bis es am Tage einmal kommt es zum Überlaufen. Und dann ist jeweils die Katastrophe da. So ist der Herr, der mit Abraham von Mamre nach Sodom stürmt, nicht nur der Herrscher, sondern er ist auch der Richter. Und dieser Gott nimmt es genau mit dem Geschrei dieser Welt. Wer liest noch Meldungen über Erdbeben, über Waldbrände, über Atomunfälle, über Kriege? Als Menetekel, aufgehobener Zeigefinger. Amos sagt doch, der Herr tut nichts, er offenbare denn das Geheimnis seinen Knechten. Dieser Einblick ist nichts wünschenswert. Die Propheten bezeichnen es immer wieder als Last, die auf Magen und Nieren schlagen. Wissen ist eine Last. Was ich nicht weiß, mache ich nicht heiß. Wie eine Zentnerlast liegt dies auf Abraham, aber er fällt nicht um. Abraham, und das ist das Zweite, er blieb stehen. Einmal, er ging mit, und nun das Zweite, er blieb stehen. Er, der weiß, wie er vor Gott dran ist, und er, der weiß, wie Sodom vor Gott dran ist, genau, muss man lesen. Zwei Männer gingen weiter. Hier stehen, zwei Männer gingen weiter, also einer blieb stehen bei Abraham. Was heißt das? Das heißt, dass Gott vor Abraham stehen blieb. Das schien jüdischen Gelehrten unglaublich und unmöglich. Und deshalb haben schon frühe jüdische Gelehrte diese Stelle geändert. Sie sagten, es kann nicht sein, dass Gott vor Abraham stehen bleibt. Es ist höchstens umgekehrt, dass Abraham vor Gott stehen bleibt. Nicht Gott hält an Abraham fest, sondern Abraham hält an Gott fest. Und so haben sie diesen Text eigenwillig geändert. Abraham blieb vor Gott stehen. Abraham hält an Gott fest. Der Text sagt aber in seiner ursprünglichen Aussage genau das Unglaubliche, nämlich Gott hält an Abraham fest. Er fordert ihn auf, seinen Freund auf, mit ihm zu reden, wenn er etwas auf der Seele hat. Für mich ein neues Bild, das ich so selber nicht kannte. Etwas fällt uns schwer auf die Seele. Und es sind an einem Tag manche Dinge, die am Abend kommen und die einem schier den Atem nehmen. Dinge, die einem auf die Seele schlagen. So wie das Geschrei Sodoms dem Abraham. Und wenn einem etwas auf die Seele schlägt, wenn einem es wie eine Last auf dem Herzen liegt, dann muss man doch rufen, dann muss man doch schreien, dann muss man doch im Gebet seinen Gott suchen. Hörst du nicht? Siehst du nicht, wie die Last auf meinem Herzen, auf meiner Seele drückt? Ist umgekehrt. Gott steht schon vor ihm und wartet auf das, was er zu sagen hat. Gott fordert geradezu auf, nichts bei sich zu behalten, es in sich hineinzufressen, selber damit fertig zu werden, sondern mit ihm zu bereden. Gott steht vor Abraham. Gott steht vor jedem, der an ihn glaubt. Gott steht vor ihnen, wenn sie diesen Glauben an Gott Vater und Sohn und Heiligen Geist haben. Er steht vor ihnen und er bittet sie nicht nur, hier steht mehr, er fordert sie sogar auf, ihre Seele bei ihm zu entlasten, ihm das zu bringen. Sie müssen ihn nicht suchen in Weltfernen. Sie müssen ihn nicht denken in welchen irgendwelchen Entfernungen. Er steht dicht vor ihnen. Und wenn Sie heute Abend, bevor Sie schlafen, noch einmal ihre Hände falten und sagen, doch, Herr, das will ich dir jetzt sagen, was mir die Seele abdrückt, dann steht dieser Gott ganz dicht bei ihnen. Ganz dicht bei ihnen. Abraham blieb stehen, weil Gott bei ihm stehen geblieben ist. So ist es. Abraham ist ja nicht abgestumpft. Die Sodom-Meldung hat ihn tief erschüttert. Manchmal hören wir ja auch so Meldungen, aber wir wissen, morgen kommen schon wieder neue Nachrichten, das Leben geht weiter, Die nächste Katastrophe kommt bestimmt. Der nächste Mörsereinschlag in Sarajevo ist ja geradezu schon programmiert. Aber Abraham blieb stehen. Er tritt ganz dicht an ihn heran. Er tritt Gott nicht zu nahe. Aber ich habe mich vorgewagt, sagt er. Ich habe mich vorgewagt. Ich stelle mich ganz vorne hin, vor die Leute von Sodom. Abraham weiß hier um die Macht der Fürbitte. Vor sich, vor jemand hinstellen, das ist die Macht der Fürbitte. Er ringt mit Gott nicht unverschämt, so wie Voltaire meinte, nicht fordernd, sondern unterwürfig. Er bittet ja gar nicht für sich, sondern er bittet hier in diesem Grunde für ganz andere, die ihm ganz Schnuppe sein könnten. Im Grunde geht es hier um die alte theologische Theodizee-Frage, die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Ist das gerecht, wenn Unschuldige mit den Schuldigen umkommen? Ist das gerecht, wenn gute Menschen dasselbe Leid erleiden wie böse Menschen? Ist das gerecht, wenn alle über den gleichen Kamm geschoren werden? Ist das gerecht, wenn ich, der ich schon Jahre bete, Bibel lese und Gottesdienst besuche, dies alles durch muss? Ist denn das gerecht? Die Theodizee-Frage liegt ganz tief in jedem Glaubenden, wie ein tiefes, schweres Geschwür, das sich ausweiten kann bis zum Unglauben. Und hier erfahren wir das eine, Gottes Gerechtigkeit, an der er beinahe verzweifelt. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich an seinem Umgehen mit der Gemeinschaft. Wissen Sie, Sodom ist ja durch und durch verdorben. Aber die Frage ist, findet sich in Sodom eine Gruppe von Gerechten? Hier ist die Aussage, eine kleine Zahl von Gerechten ist imstande, das Gericht aufzuhalten. Das heißt, diese Welt, diese unsere Welt besteht, weil es immer noch Gerechte von mindestens 10 Gerechten gibt. 6-mal hat ja Abraham angesetzt und bei 50 hat er angefangen. 10 ist die kleinste Gruppe, deshalb hört er auf. 10 gilt damals als kleinste Gruppe. Sind weniger als 10 Gerechte in der Stadt, dann sind das Einzelne und sie können nur als Einzelne vor der Richtung bewahrt werden, so der Theologe Westermann. 10 ist die natürliche Grenze. 10 müssen es sein. 10 bilden eine Gruppe, die die Stadt bewahren. 10 bilden eine Gruppe, die die Stadt bewahren. Interessant auch, Gott will nicht, dass diese 10 auswandern. Sie sollen nicht auswandern aus der Stadt. Sie sollen nicht auswandern an ein Plätzchen, wo es ihnen wohler geht. Sehen Sie, wir sollen nicht auswandern, nicht aus der Stadt, aus dem Staat, nicht aus der Stadt. Wir sollen nicht auswandern, so schnell aus der Kirche. Gott sucht diese Zehnergruppe. Er sieht die Zahl der Gerechten, die das Gericht aufhält. Und jetzt noch einmal, Sodom ging nicht deshalb zugrunde, weil es so böse war. Sodom ging nicht deshalb zugrunde, weil es so gottlos war. Sodom ging nicht deshalb zugrunde, weil dort so viel Schuld auf einen Haufen geladen wurde, sondern Sodom ging zugrunde, weil dort nicht 10 Gerechte zu finden waren. Wenn Sie das übersetzen. Stuttgart geht nicht deshalb zugrunde, weil sich vielleicht die Altstadt immer mehr ausbreitet, sondern weil sich nicht 10 darin finden. Die Uni, die Schule, an der ich bin, das Gymnasium, wird nicht deshalb untergehen, weil so viel Atheisten und so viel frommes Mitläufertum zu finden ist, sondern weil kein Kreis, kein Bibelkreis, kein missionarischer Kreis von 10 dort zu finden ist. So wichtig sind die 10, so wichtig. Die 10, die zusammenkommen. Liebe Freunde, wie oft sagen wir es auch und wie oft leiden wir an der kleinen Zahl? Warum eigentlich leiden wir lieber am Geschrei der Welt und rufen mit den 10 den Herrn an, der uns hören will? Aber Freunde, 10 sollten es sein, 10 sollten es sein. Dann ist Gottes Gerechtigkeit zu erkennen an seinem Umgehen mit einer Gemeinschaft. Und das andere, Gottes Gerechtigkeit zeigt sich an seiner Bereitschaft zur Vergebung. Gottes Antwort auf die 6-fache Bitte heißt, wirst du sie sterben? Nein, sechsmal nein, sechsmal nein. Gottes Absicht ist nicht die Zerstörung. Er will vergeben. Wenn nur die geringste Zahl von 10 gefunden wird, ist die Stadt bewahrt. Als Abraham die Zahl 10 erreicht hat, brach er die Bitten ab. Aber liebe Freunde, Gott selbst hat einen Weg gefunden, der noch weit unter diese Zahl zurückgeht. Von Rat sagt, es ist die Einzigartigkeit und das Wunder der Botschaft für den einen, der für die vielen Heilung und Sühne schafft. Der rettende Gerechte ist Jesus. Er tritt für uns ein. Weil er für uns stehen blieb, sollen wir für andere stehen bleiben und zum Himmel schreien. Diese Zahl 10 ist durch Jesus unterschritten worden. Und weil es ihn gibt, gibt es dann auch noch Rettung, selbst dann, wenn es keine 10 sind. Gottes Gerechtigkeit schließlich wird sichtbar in der Antwort auf das Gebet. Abrahams Bitten bleiben nicht ohne Antwort. Ihre Bitten bleiben nicht ohne Antwort. Auf dieser Herablassung Gottes, auf diesem seinem Stehenbleiben beruht jedes Gebet. Und so der letzte Schritt, so kehrt er um. Er ging mit, er blieb stehen und jetzt kehrt er um. Und Sodom ging unter. Man kann es kaum glauben. Sodom ging unter. Auch das steht schon vorne in der Bibel. Abraham betete und Feuer und Schwefel fiel vom Himmel. Abraham rang mit seinem Gott und Gott vernichtete die Stadt. Die Fürbitte kann die Katastrophe nicht verhindern. Liebe Freunde, so ist diese so eine berührende Geschichte auch die Geschichte einer Gebetsniederlage. Diese Geschichte ist auch die Geschichte einer Gebetsniederlage. So müssen wir sie heißen. Diese wird uns noch nächstes Mal anschaulich vor Augen geführt werden. Denn nach einigen Tagen zieht Abraham wieder an diese Stelle zurück mit der wunderbaren Aussicht in die Jordanaue. Und dann sieht er nur noch Rauchwolken, Feuer und Zerstörung. Die Fürbitte reichte nicht hin. Die Fürbitte reichte nicht aus. Die Fürbitte reichte nicht zu. Ich weiß, dass einige jetzt unter uns sind, die an diesem allerletzten Punkt ganz besonders leiden. Dass sie gesagt haben, bis zu diesem Punkt haben wir alles verfolgt, geben auch allem Recht. Wir haben Gebet, aber unser Gebet ist nicht eingetroffen. Wir haben Niederlagen erlebt. Geschlagen sind sie, wie nach einem verlorenen Krieg. Beter, wie nach einem verlorenen Krieg. Und wenn Sie auch dazugehören, kann ich Ihnen letztlich nicht sagen, warum Ihnen diese Gebetsniederlage zugemutet wurde, obwohl sie es gibt. Aber dies eine bleibt trotzdem bestehen. Nämlich dies, was sich wie ein roter Faden durch die ganze Abrahamsgeschichten durchzieht. Die Geschichte des Segens wird sich noch entfalten und erfüllen. So oder so. Das Gebet um ihre Kinder, vielleicht eine Gebetsniederlage. Das Gebet um ihre Lebensführung, eine Gebetsniederlage. Das Gebet um Frieden in dieser Welt, eine Gebetsniederlage, das ist's. Und gleichzeitig gilt's zu hören, die Geschichte des Segens wird sich noch entfalten. Und Sie und ich, wir werden es noch erleben, dass dies wahr ist. Wir wollen beten. Vater, ich bitte dich besonders um die, die niedergeschlagen sind, weil sie mit ihrem Gebet nicht durchgedrungen sind. Vater, behalte ihnen den Glauben und die Gewissheit, dass du trotzdem deinen Weg mit ihnen gehst. Und Herr, wir freuen uns schon auf den Tag, wo wir dich sehen werden, dass es wahr ist. Herr, verbinde die Verwundeten und tröste jetzt die Verzweifelten. Wir denken auch an die, die zu Hause liegen, die um Gesundheit bitten und nicht gesund werden können. Wir bitten dich um die, die um neue Kraft bitten und sterben müssen. Wir bitten dich um uns alle. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich unser und segne uns. Amen.